Ja, wir wollen einfach zeigen, wie viele wir sind, die sich mit dem Thema hier an der Stiftung beschäftigen. Deshalb übernehme ich jetzt das Kommando hier. Ja, von links kam die Frage, dass wir hier mehrfach wechseln. Also es gibt an der Stiftung einen Gesprächskreis, der nennt sich Parteien und soziale Bewegung. Und Harald Petzold, Meinhard Molche-Meeker und ich selbst gehören und arbeiten. Wir arbeiten in diesem Gesprächskreis, ich selber koordiniere ihn. Und die Initiative zusammen mit Harald Petzold, ich bitte um Entschuldigung, und gemeinsam entstand auch die Idee zu solchen öffentlichen Symposien. Das zweite, wie gesagt, liegt als Call for Paper schon dort vorne mit dem Termin 20. März 2009. Und ich hoffe, Sie oder ihr habt Lust, sich auch daran zu beteiligen. Ist ja auch ganz interessant. Jetzt kommen wir aber zu unserem jetzigen Symposium. Ich freue mich, dass wir es auch geschafft haben, eine Mischung von gestandenen Parteienforschern und jenen zusammenzubringen, die sich zunehmend mehr auf dem Feld bewegen. Und deshalb freue ich mich sehr. Jetzt wird es aber peinlich. Jetzt fällt mir der. Na eben. Manuela, ich bitte um Entschuldigung, mir ist der Vorname jetzt gerade nicht eingefallen. Also Manuela Kulig und Holger Onken hier begrüßen zu können. Sie beide arbeiten zu einem Thema, was uns als Linke, als Stiftung der uns nahestehenden Partei Die Linke natürlich in besonderer Weise interessiert. Wie ist das mit den Anhängern, mit der Wählerschaft der Linkspartei? Wo findet man sie? Wer ist sie? Wie ist die Sozialstruktur? Warum eigentlich wählt man heute Die Linke? So, und ich möchte nicht länger reden, sondern übergebe gleich weiter an Sie beide.
Ja, dann möchten wir auch uns erst einmal für die Einladung bedanken, auf diesem Symposium vortragen zu dürfen. Mein Name ist Manuela Kulig, Holger Onken. Wir promovieren beide an der Karl-von-Ossietzky-Universität bei Professor Dr. Nassmacher im Bereich der Parteienforschung. Und in unserem Beitrag wollen wir die wesentlichen Ergebnisse einer Studie vorstellen, die wir im Anfang dieses Jahres zur Landtagswahl in Niedersachsen durchgeführt haben. Die Ergebnisse wurden teilweise auch schon in der Zeitschrift für Parlamentsfragen veröffentlicht. In einem ersten Teil dieses Vortrages werde ich auf die Wählerstruktur der Linkspartei eingehen. Da geht ein Fenster auf.
Jetzt kommen die Unwetter, von denen die Rede war.
Ja, also in einem ersten Teil werde ich auf die Wählerstruktur der Linkspartei eingehen und mein Kollege Herr Onken wird dann in einem zweiten Teil auf die Einstellungs- und soziologischen Unterschiede der Linksparteiwähler im Vergleich mit den etablierten Parteien eingehen. Allerdings ist es eben eine Studie, die nur in Niedersachsen durchgeführt wurde, in den Hochburgen Niedersachsens. Also es ist ja nicht repräsentativ für Gesamtdeutschland, sondern eben wirklich auf Niedersachsen beschränkt. Wir hatten die Fragestellung gehabt, oder was heißt Fragestellung, wir hatten uns damit beschäftigt mit der Linkspartei und es war immer so gewesen in den Medien und so, die Partei der Hoffnungslosen, der Abgehängten, halt eben in Niedersachsen. Die PDS hatte zuvor in Westdeutschland keine Wahlerfolge verzeichnen können, sie wurde eher als eine typisch ostdeutsche Partei wahrgenommen, der man auch, wenn man unzufrieden war, vielleicht mit der SPD nicht seine Stimme geben wollte. Man kann sagen, die PDS war für die Westdeutschen nicht wählbar im Prinzip oder in der Masse, was ja auch die Wahlergebnisse gezeigt haben. Durch den Zusammenschluss mit der WASG hat sich dann aber das Bild geändert. Man nahm die Linkspartei ein, dass es eine gesamtdeutsche Partei war. Populäre Personen wie Lafontaine beispielsweise haben das bestimmt bestärkt. Und viele enttäuschte Sozialdemokraten, gerade aus dem Umfeld der Kritiker der Agenda 2010 Politik von Gerhard Schröder, haben dann halt sich entschlossen, der Linkspartei ihre Stimme zu geben. Schon bei der Bundestagswahl 2005 konnte die Linkspartei ja auch in westdeutschen Bundesländern Wahlerfolge verbuchen und dann halt eben auch bei der Landtagswahl in Niedersachsen, die nicht ganz so populär war oder nicht in den Medien so behandelt wurde wie in Hessen, die ja zeitgleich war. Allerdings hat sie in Niedersachsen, hat die Linkspartei 7,1% der Stimmen bekommen, also durchaus ein beachtlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass sie das erste Mal in der Form angetreten ist. Wir haben heute, wie gesagt, eine Nachwahlbefragung in Niedersachsen zu dieser Landtagswahl durchgeführt. Wir haben in 8 Wahllokalen die Wähler nach ihrer Stimmabgabe befragt. Wir hatten einen Fragebogen, den die Personen anonym ausgefüllt haben und wo sie dann halt angeben sollten, was haben sie gerade gewählt, aber auch eben Fragen, Einstellungen zu verschiedenen Themen sollten sie angeben, was sie bei den letzten Wahlen gewählt haben. Also wir haben ein recht breites Spektrum abgefragt. Wir haben uns für 3 Städte entschieden, für 3 kreisfreie Städte. In Städten hat die Linkspartei für gewöhnlich höhere Wahlerfolge als auf dem Land. Dadurch war es für uns, dass wir in Städten fragen. Wir haben uns für Oldenburg, Delmenhorst und Wilhelmshaven entschieden. Oldenburg ist eine Hochburg kleinerer Parteien. Auch die Grünen konnten da schon immer gute Wahlergebnisse erzielen. Und auch linke Parteien generell haben die Wähler, Wähler haben auch generell linkeren Parteien öfter ihre Stimme gegeben. Delmenhorst ist eine ehemalige Industriestadt, liegt in unmittelbarer Nähe von Bremen, hat sozusagen so viele orientierungslose Wähler, die sich durch häufiges Wechselwahlverhalten auszeichnen, sodass wir auch da beschlossen haben, in 2 Wahllokalen zu fragen und schließlich in Wilhelmshaven, wo durch die letzten Wahlen die Einwohner gezeigt haben, dass sie schon zur Protestwahl neigen. Und da es ja gerade eine These ist, dass eben in Westdeutschland die Wähler die Linkspartei nur aus Protest wählen, wo haben wir geschlossen, das da auch genauer zu untersuchen. Insgesamt hatten wir nachher eine Stichprobe von 2200 Fragebogen. Ein Punkt, wie gesagt, was wir herausbekommen haben, was wir untersuchen wollten, war die Wählerstruktur. Bei einer Wählertypologisierung muss man natürlich sagen, das ist eine idealtypische Zuordnung, das ist kaum möglich. Man kann immer nur eine grobe Zuordnung vornehmen. Es gibt selbstverständlich auch Überschneidungen zwischen den einzelnen Gruppen. Aber wir haben diese 3 Gruppen, überzeugte Anhänger, potenzielle Stammwähler und Protestwähler, natürlich auch untersucht und nach sozialstrukturellen und Themen sowie einstellungsbezogenen Merkmalen. Und zwischen diesen Gruppen gibt es auch deutlich messbare Unterschiede, was für diese Zuordnung spricht. Um zu dieser Zuordnung zu kommen, also überzeugte Anhänger, potenzielle Stammwähler und Protestwähler, haben wir einmal die Parteibindung untersucht und als zweiten Punkt das bisherige und zukünftige Wahlverhalten. Und zwar möchte ich jetzt als erstes auf die Protestwähler eingehen. Die Protestwähler machten bei der Wahl in Niedersachsen in diesen besagten 3 Hochburgen einen Anteil von 23,5% aus, also knapp jeder Vierte. Wir haben die Protestwähler nochmal unterschieden in rationale Protestwähler und affektive Protestwähler. Die rationalen Protestwähler, die 10,7% ausmachen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie angegeben haben, dass sie sich mit der SPD verbunden fühlen und zwar auch relativ stark mit der SPD verbunden fühlen, aber dennoch halt im Januar der Linkspartei ihre Stimme gegeben haben. Man kann davon ausgehen, dass diese Wähler nicht zwangsläufig dauerhaft für die Linkspartei gewonnen werden können. Sie möchten halt im Prinzip mit ihrer Stimmabgabe eine linkere Politik auch der SPD erzwingen. Auffällig in dieser Gruppe ist, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Gruppen, die wir untersucht haben, sich besonders häufig ehrenamtlich in gesellschaftlichen Organisationen engagieren, wie beispielsweise in Gewerkschaften, sozialen Einrichtungen etc. Es ist also im Prinzip ein politisch besonders aktives Klientel, was im Umfeld der Agenda 2010 Politiker sicher zu finden ist. Dann haben wir dann noch die affektiven Protestwähler, die 12,8% ausmachen. Diese Wähler zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei vorherigen Wahlen, also wir haben das Wahlverhalten zur Landtagswahl 2003 sowie zur Bundestagswahl 2005 noch abgefragt, andere Parteien gewählt haben, häufig die CDU. Auch einige Nichtwähler sind in dieser Gruppe zu finden, sodass da im Prinzip die Wahlentscheidung auf Wut und Enttäuschung mit den etablierten Parteien zurückzuführen ist. Als zweite Gruppe haben wir die überzeugten Anhänger. Die machen 36,2% der Linksparteiwählerschaft in Niedersachsen aus, in diesen 3 Hochburgen. Auch da haben wir wieder 2 Gruppen gebildet. Einmal die stark überzeugten Anhänger der Linkspartei, finden wir, indem wir sie auch nach der Parteiverbundenheit gefragt haben. Diese 21,4% haben angegeben, dass sie sich mit der Linkspartei stark verbunden fühlen. Der Anteil dieser ist deutlich niedriger als bei anderen Parteien. Wir haben natürlich auch die Wähler der SPD gefragt, wie stark sie sich dieser Partei verbunden fühlen. Das waren 52%. Bei der CDU waren es beispielsweise 41%. Da ist natürlich 20% bei der Linkspartei relativ niedrig, aber wenn man bedenkt, dass die Linkspartei in der Form das erste Mal bei einer Landtagswahl angetreten ist, ist es für die erste Wahl eigentlich ein sehr hoher Wert, da ja der Identifikation auch ein langfristiger Sozialisationsprozess vorausgeht und das natürlich da auch bedacht werden muss. Dann haben wir noch die ziemlich überzeugten Anhänger, die 14,8% ausmachten. Diese gaben an, dass sie sich nicht mit der Linkspartei verbunden fühlen. Allerdings haben sie schon bei der Bundestagswahl 2005 für die Linkspartei gewählt, bei der Landtagswahl 2003 größtenteils schon für die PDS und haben auch vor, bei der nächsten Bundestagswahl wieder für die Linkspartei zu wählen, sodass wir da davon ausgehen, aufgrund des beständigen Abgabe der Stimme für die Linkspartei, dass da im Prinzip auch eine Loyalität vorhanden ist, sodass wir die als ziemlich überzeugte Anhänger betrachten. Die letzte Gruppe, die wir haben, sind die potenziellen Stammwähler. Das ist eine, denke ich, sehr interessante Gruppe im Prinzip. Sie machen den größten Teil der Linksparteiwählerschaft mit 40,3% aus. Auffällig ist es, dass in der Hauptsache nur, oder was ist in der Hauptsache, es sind nur ehemalige SPD- und Grüne-Wähler. Eine einmalige Stimmabgabe dieser Gruppe für die Linkspartei ist als eher unwahrscheinlich zu betrachten, da sie sie haben zwar bei der Landtagswahl angegeben, das erste Mal für die Linkspartei gestimmt zu haben, wollen aber bei der nächsten Wahl wieder für die Linkspartei stimmen. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt generell schon als Stammwähler gewonnen wurden, aber es ist zumindest das Potenzial da, darum halt der Begriff potenzielle Stammwähler. Es kommt für diese Wähler scheinbar kein lagerübergreifendes Wahlverhalten in Betracht. Und der Grund für sie, für die Linkspartei zu stimmen, wird im Prinzip auch darin zu finden sein, dass sie mit der Politik der SPD oder generell der Grünen und der SPD, also des linken Lagers, unzufrieden sind. Ob sie als potenzielle Stammwähler gewonnen werden können, hängt dann maßgeblich davon ab, wie sich das personelle und programmatische Angebot der Linkspartei entwickelt. Aber natürlich auch, wie sich vielleicht die SPD neu positioniert und damit ein Teil der Wähler eventuell auch wieder zurückgewinnen kann. Ich hatte am Anfang schon gesagt, es gibt auch messbare Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen innerhalb der Linkspartei. Wir haben unter anderem auch gefragt, wie zufrieden die Wähler mit der Demokratie in Deutschland sind. Sie sehen da die Skala ging von 1 bis 10. 1 bedeutete, ich bin sehr unzufrieden mit der Demokratie, 10 bedeutet, ich bin sehr zufrieden mit der Demokratie. Insgesamt, im Schnitt, ist die Linkspartei, oder sind die Wähler der Linkspartei mit 4,3 tendenziell eher unzufrieden. Der Wert liegt auch unter den Ergebnissen aller anderen Parteien, wozu mein Kollege gleich noch kommen wird. Die überzeugten Anhänger sind am unzufriedensten, während die Protestwähler noch am zufriedensten mit der Demokratie in Deutschland sind. Wo man dann sagen kann, dass die Partei oder die überzeugten Anhänger vielleicht generell ein etwas anderes Gesellschaftsmodell vertreten, was die Wähler momentan noch nicht realisiert sehen, während halt die Protestwähler mit dem System an sich nicht direkt unzufrieden sind, sondern einfach mit den etablierten und an der Regierung beteiligten Parteien unzufrieden sind und darum halt einen Wechsel oder Anstreben auf ihre Stimmabgabe der Stimme der Linkspartei gegeben haben. Das soweit zu der Wählerstruktur der Linkspartei und dann einmal im Vergleich zu den anderen Parteien mit meinem Kollegen.
Ja, vielen Dank, Manuela Kohli.
Ja, also in den vorherigen Beiträgen war ja teilweise schon die Rede von Konfliktlinien und ob das Parteien halt auch Konfliktlinien repräsentieren. Und ich gehe halt in meinem Beitrag jetzt der Frage nach, inwiefern man diesen gesellschaftlichen Konflikt, den die Partei Die Linke meiner Vermutung nach repräsentiert, sichtbar machen kann. Und das anhand von zwei Kriterien, von Eigenschaften, sozialen Eigenschaften der Wähler der Linkspartei und anhand von Einstellungsmustern der Wähler der Linkspartei in diesen drei Hochburgen, in denen wir diese Umfrage gemacht haben. Also ersteres, die soziologischen Kriterien, das ist halt der soziale Hintergrund. Und der zweite Punkt, die einstellungsbezogenen Kriterien, das sind halt, letztlich der subjektive, umfasst die subjektive Dimension, die aufbaut auf den soziologischen Kriterien. ja, der soziale Hintergrund der Linkspartei-Wähler, also es gibt sich, also hinsichtlich Alter und Geschlecht kann man vielleicht erstmal sagen, dass sie geringfügig überwiegend männlich geprägt ist, also ungefähr 53% der Wähler der Linkspartei waren Männer. Und bei der Altersverteilung ist es halt so, dass die Linkspartei bei jungen Wählern und bei Wählern über 60 unterrepräsentiert ist. Das ist vielleicht ein generelles Muster, das sich auch bestätigt sieht bei Umfragen von Infratest DIMAP, die zur Landtagswahl durchgeführt wurden.
Ja.
Der Wohnort, also es ergibt sich schon aus der Anlage der Studie, dass der Wohnort ausschlaggebend ist oder ein wichtiges Kriterium ist, dass die Linkspartei unter Städtern in Westdeutschland deutlich überrepräsentiert ist. Das ergibt sich aus allen, aus der Wahlgeografie im Allgemeinen. Und es gab also insgesamt, ich glaube, 10 Wahlkreise, in der die Linkspartei über 10% der Stimmen bekommen hat. Und das waren halt nur Wahlkreise, die in Städten lagen. Die Landbevölkerung neigt deutlich in deutlich geringerem Umfang der Linksparteiwahl zu. Und da gibt es einen weiteren Zusammenhang mit der Religionszugehörigkeit. Also vielleicht wissen es einige der Anwesenden, im Südwesten Niedersachsen gibt es einen großen Bevölkerungsanteil, der katholisch ist. Und da hat die Linkspartei also mit Abstand die schlechtesten Ergebnisse eingefahren und ist auch die einzige Region in Niedersachsen, in der sie unter 5% geblieben ist. Also insofern sollte das Wahlergebnis in Bayern die Linkspartei auch nicht zu stark trüben, weil einfach da die Bevölkerungsmehrheit katholisch ist und dieser Zusammenhang lässt sich leicht nachvollziehen. Auch wenn wir heute gehört haben, dass natürlich die Kirchenbindung auch der Katholiken insgesamt abnimmt, ist es doch so, dass es immer noch die Religionszugehörigkeit immer noch eine der einflussreichsten Bestimmungsgründe für die Wahlentscheidung ist. Also wir haben auch herausgefunden in dieser Studie, dass 40% der Linksparteiwähler ungefähr konfessionslos waren in Niedersachsen. Also in unserer Stichprobe vielmehr, muss ich vielleicht sagen, aber nur 25% der Gesamtstichprobe waren konfessionslos. Also daran lässt sich erkennen, dass Konfessionslosigkeit ein wichtiger Bestimmungsfaktor für Linksparteiwahl sein kann. Aber wenn es um die Abbildung einer neuen Konfliktlinie geht, dann muss man wahrscheinlich in erster Linie zum sozioökonomischen Status kommen. Da haben wir auch interessante Zusammenhänge festgestellt, von denen einige zu erwarten waren, andere vielleicht weniger. Also Leute mit einem niedrigen Einkommen oder Leute, die in Haushalten mit niedrigem Einkommen leben, haben überproportional häufig die Linkspartei gewählt. Das ist ja vielleicht etwas, was zu erwarten war. Arbeiter haben auch überproportional häufig die Linkspartei gewählt, also wenn in unserer Stichprobe die Linkspartei 12% erhalten hat, waren es 25% der Arbeiter, die sie gewählt haben. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Anteil der Arbeiter sehr gering war. Also das wurde auch von Herrn Niedermeyer schon gesagt, dass die Gruppe der Arbeiter immer geringer wird, erst recht die Gruppe der Arbeiter mit gewerkschaftlicher Bindung. Die ehemals traditionellen SPD-Wähler machen nur noch 9% in der Gesamtwählerschaft aus und das spiegelt sich auch in unserer Stichprobe wieder. Es waren also sehr wenige Arbeiter dabei, aber die Arbeiter, die halt gewählt haben, die haben halt noch überproportional häufig die Linkspartei jetzt auch gewählt. 25%, glaube ich, damit liegt sie nur knapp hinter der SPD. Für Arbeitslose gilt das im Übrigen auch. Die scheinen aber auch relativ häufig zur Nichtwahl zu neigen, weil auch der Anteil der Arbeitslosen in unserer Stichprobe sehr gering war. Ein ganz anderes Bild ergibt sich beim Bildungsabschluss. Da war es nämlich so, dass es eher so war, dass Leute mit einem relativ hohen Bildungsabschluss zur Wahl der Linkspartei neigen. Es scheint also eine Gruppe zu geben, die trotz ihres hohen Bildungsabschlusses ein geringes Einkommen nur erzielt. Und das ist also eine Gruppe, die deutlich überproportional häufig zur Wahl der Linkspartei neigt. Vielleicht einfach auch deshalb, weil ihre berufliche Entwicklung nicht mit ihren Vorstellungen, die sie irgendwann mal hatten, übereinstimmt. Und die Karriere, die man aufgrund einer formalen hohen Bildung erwartet hat, einfach ausgeblieben ist. Das ist jetzt ein Stück weit auch schon eine Interpretation, aber ich denke, dass man bei diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal diskutieren kann später. Also aus den sozioökonomischen Kriterien, die ich genannt hatte, lässt sich auch eine Gruppe konstruieren, Modernisierungsverlierer. Also da fallen die Arbeiter, die Arbeitslosen natürlich, einfache Angestellte und Personen, die in Haushalten mit weniger als 1.500 Euro Einkommen leben, rein. Und man sieht also, dass die Linkspartei in dieser Gruppe deutlich überrepräsentiert ist. Insofern, ich bin schon zu weit. Ja. Ich würde jetzt gerne mal zurückgehen.
Wie macht man das mit dem Anzug? Ich stehe
davor. Ich glaube, das geht leichter mit den Pfeiltasten.
Genau, wie vorhin war es. Vielen Dank. Ja. Also.
Besser?
Ja. Also aus der Folie geht halt hervor, dass 22% von allen Befragten die Kriterien erfüllten, dass sie als Modernisierungsverlierer gelten können. Aber die Wählerschaft der Linkspartei sich zu einem deutlich höheren Prozentsatz aus diesen solchen Leuten zusammensetzt. Das, insofern könnte man diese These, dass die Linkspartei einen neuen Konflikt abbildet und dabei die Modernisierungsverlierer repräsentiert, im Gegensatz zur FDP, wo der Teil der Modernisierungsverlierer am deutlichsten unterrepräsentiert ist, die eher die Gewinner der letzten gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen repräsentiert, auch programmatisch, von einer programmatischen Dimension. Ja, also das sind sozusagen die objektiv messbaren Kriterien. Dann haben die zweite Dimension ist halt subjektiv geprägt, das sind die Wahrnehmungen der Wähler und die persönlichen Einstellungen. Also dazu gehört halt die subjektive Schichtzugehörigkeit, die persönlichen Zukunftserwartungen, die Demokratiezufriedenheit und die Wertvorstellungen. Wir haben auch noch abgefragt die Zufriedenheit mit der Regierung, aber aus Zeitgründen würde ich da jetzt nicht drauf eingehen können. Vielleicht das Interessanteste ist, würde ich fast sagen, die subjektive Schichtzugehörigkeit. Wir haben also abgefragt, ob die Wähler, die sie gerade wählen waren, welcher Schicht sie sich zuordnen würden. Der Unterschicht ordneten sich ungefähr 4-5% der Wähler zu und ungefähr 20% der unteren Mittelschicht. Das macht also rund ein Viertel der Wählerschaft, die sich unterhalb der Mittelschicht selbst verordnet. Und die Linkspartei ist aber repräsentiert, also die Wählerschaft der Linkspartei setzt sich fast zur Hälfte aus Leuten zusammen, die sich eben unterhalb der Mittelschicht verorten. Bei allen anderen Parteien ist es so, dass sie ja im Hinblick auf die Mittelschicht fast den Durchschnitt abbilden. Und insofern spricht doch einiges dafür, dass zumindest in den westdeutschen Bundesländern die Partei eine ganz bestimmte gesellschaftliche Schicht auch repräsentiert, vor allen Dingen in der subjektiven Wahrnehmung, aber auch objektiv messbar anhand von relativ geringen Einkommen und äh, Eine weitere subjektive Dimension ist die Entwicklung der persönlichen Lebenssituation in den nächsten Jahren oder wie die Leute diese einschätzen. Und da haben wir halt eine Skala vorgegeben, in der die erwartete Entwicklung von positiv 1 bis erwartete negative Entwicklung 5 angegeben werden konnte. Und da zeigte sich halt, dass diejenigen, die sich schon unterhalb der Mittelschicht verorten, in großem Maße noch eine Verschlechterung ihrer Lebenssituation erwarten, zumindest was ihre Einschätzung angeht. Das sieht man halt repräsentiert durch diese Zahl 3,4. Das ist der einzige Wert, also das ist der Wert, der am nächsten an der negativen Einschätzung 5 liegt. Ja, das hatte meine Kollegin gerade schon angedeutet im Hinblick auf die Unterschiede innerhalb der Linkspartei-Wählerschaft. Zufriedenheit mit der Demokratie. Und da zeigt sich halt, dass die Wähler der Linkspartei im Durchschnitt am unzufriedensten sind mit dem Erscheinungsbild der Demokratie im Vergleich zu allen anderen Wählern. Also hier ist es so, dass die Wähler der CDU mit Abstand am zufriedensten sind. Es zeigt sich übrigens auch dieser Zusammenhang bei der Zufriedenheit mit der Landes- und der Bundesregierung. Dass ja, die CDU-Anhänger am zufriedensten waren mit der Landesregierung und mit der Bundesregierung, weil eben ihre Partei auch an der Regierung den Ministerpräsidenten bzw. die Bundeskanzlerin stellt. Ja. Wertvorstellungen, es wurde hier, glaube ich, auch schon thematisiert, also soziale Gerechtigkeit. Bei dieser Frage waren halt mehrfach Antworten auch möglich. Und da erzielt die Linkspartei halt mit Abstand den höchsten Wert. Also das ist eigentlich auch zu erwarten gewesen. Aber hier haben wir nochmal dann auch den empirischen Nachweis, dass die Linksparteiwähler zu 90% die soziale Gerechtigkeit als wichtigen Wert angeben. Vielleicht auch einfach aus der Vorstellung heraus, in diesem Verteilungskonflikt zu kurz gekommen zu sein, in einem gesellschaftlichen Verteilungskonflikt. Ja, eine Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe, ist also, dass die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 15 bis 20 Jahre halt zu einem sozialen Konflikt geführt haben, der jetzt strukturvermittelnd auf das Parteiensystem durchschlägt. Also, dass die Linkspartei in Westdeutschland zumindest diesen neuen Konflikt repräsentiert und dass das mit ein Grund ist, dass sie jetzt auch Wahlerfolge feiern kann, die der PDS also immer versagt geblieben sind in Westdeutschland. Das hat natürlich auch noch andere Gründe. Ich denke, dass die WSG, das Stichwort ist auch häufiger gefallen, dass natürlich das Personal überhaupt erst der Linkspartei, das WSG-Personal der Linkspartei erst die Legitimation geben konnte. Also die PDS wurde im Westen primär einfach als ostdeutsche Partei wahrgenommen und die galt auch vielen linken Sozialdemokraten als nicht wählbar. Und das würde ich so sehen, dass es mittlerweile anders ist. Also so viel vielleicht zu einer vorläufigen Einschätzung, wie man diese Ergebnisse deuten kann. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Holger Unken. So, gibt es aus dem Kreis der Zuhörenden Fragen? Sonst fange ich gleich an. Bitte schön.
Habe ich das richtig verstanden? Von den Leuten mit hoher Bildung haben Sie gesagt, haben die überproportional links gewählt. Und als Erklärung haben Sie gesagt, dass sie entweder nicht zufrieden mit ihrem beruflich nicht zufrieden oder dass sie nicht entsprechend verdienen oder so. Kann das nicht sein, dass sie vielleicht mal die Helle in den Köpfen sind?
Okay, das ist natürlich auch eine bestimmte Vorstellung. Aber also ich vermute, es gibt ja anscheinend einen doppelten Zusammenhang. Zum einen haben überproportional viele Leute die Linkspartei gewählt, die niedriges Einkommen haben und leicht überproportional viele Leute mit einem relativ hohen Bildungsabschluss haben auch die Linkspartei gewählt. Auch in der Kombination mit einem hohen Einkommen und mit einem hohen Bildungsabschluss und einem niedrigen Einkommen gibt es relativ viele Linksparteiwähler. Und wir haben ja auch die Binnenstruktur der Linkspartei angeguckt und da war das Ergebnis halt auch so, dass in diese Kategorie überzeugter Anhänger sehr viele reinfielen, die ein sehr niedriges Einkommen hatten, aber einen Hochschulabschluss. Und das scheint die Gruppe zu sein, die am leichtesten zu mobilisieren ist für die Linkspartei in Westdeutschland. Also vielleicht erinnert man sich an die Diskussion um die Generation Praktikum und das scheinen also auch die Leute zu sein, die diese Partei wählen. Das gibt es ja.
Ja, sicher.
Ich möchte noch was ergänzen. Und wir haben dann natürlich, wenn wir diese Modernisierungsverlierer konstruiert haben, diese Gruppe nicht nur nach Bildungsabschluss und Einkommen geschaut, also natürlich auch, aber wir hatten ja auch Fragen in dem Fragebogen drin, eben wie zufrieden sind sie mit der Demokratie, wie zufrieden sind sie mit ihrer persönlichen Lebenssituation, das hatten wir auch, dann haben wir jetzt hier nicht vorgestellt, aber es zeigte sich, dass Leute mit einem sehr hohen Bildungsabschluss und einem sehr geringen Einkommen generell einfach unzufrieden waren. Es war egal, was wir gefragt haben, sie waren einfach generell mit allem unzufrieden, mit der Regierung, mit der Lebenssituation, also mit ihrer eigenen Lebenssituation, mit der zukünftigen Lebenssituation und daher konstruieren wir halt die Modernisierungsverlierer. Und ja, finden als Begründung nicht nur möglich, dass die halt vielleicht etwas heller im Kopf sind, wie hier gerade jemand sagte, weil sie den Hochschulabschluss haben.
Ja, vielleicht hier nochmal zur Ergänzung. Also wenn man sich die Wählerklientele Ost und West ansieht, dann sind sie ja noch sehr auseinandergehend. Also gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist es typisch gewesen für die Wähler der Linkspartei bzw. der PDS, dass sie einen sehr hohen Bildungsabschluss hatten. Während jetzt neu hinzukommt, gerade auch durch die Wähler, die mit der neuen Partei sich an die Linke gebunden fühlen, dass da eine starke Tendenz auch zu jenen oder von jenen kommt, die einen niedrigeren Abschluss haben. Also insofern haben wir da, denke ich, ganz unterschiedliche Sozialisationen, unterschiedliche Bildungsabschlüsse, aber Sie konzentrieren sich ja auf Niedersachsen. Insofern kann das jetzt nur eine ergänzende Bemerkung sein zu dem, was Sie gesagt hatten. Ja, jetzt möchte ich aber Herr Niedermeyer und dann Erhard Krohmer.
Ich meine, das meiste, was wir jetzt hier vor euch gestellt haben, liegt sich mit dem, was wir nach der Bundeswahl 2005 in der bundesweiten repräsentativen Untersuchung auch erhoben haben. Insbesondere die Tatsache, dass jetzt sozusagen zur alten, traditionellen ostdeutschen Wählerschicht der Linkspartei jetzt in Ostdeutschland und in Westdeutschland eine neue Schicht hinzugekommen ist, eine neue Gruppe von Wählern hinzugekommen ist, die man mit unterschiedlicher Abgrenzung als Modernisierungsverlierer kennzeichnen kann, die natürlich klar aufgrund der Konzentration der Linkspartei auf das Thema soziale Gerechtigkeit dazugekommen sind und als Konzentration auf diejenigen Teile der insbesondere dann auch früheren SPD-Wählerschaft, die SPD eben nicht mehr als ihre Partei, die diesen Grundwertdruckbild ansehen. Und das hat auch gut geklappt. Das Einzige, was jetzt neu ist an dieser Untersuchung, ist diese überproportionale Wähler mit hohem Bildungsabschluss. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob man das nicht der Untersuchungsmethode und der Auswahl der Untersuchungsbereiche zuschreiben muss, denn sie haben sich auf Großstädte konzentriert. Und es ist klar, dass in der Subpopulation der Studenten niedriges Einkommen, hoher Bildungsabschluss, da haben sie auch überdurchschnittliche Wähler. Die sind natürlich bei der gesamten bundesweiten Bevölkerungsumfrage verantwortlich. Insofern gibt es nicht diesen generellen Zusammenhang, dass man jetzt sagen könnte, in Westdeutschland ist die Wählerstruktur der Linkspartei gekennzeichnet durch Wähler mit überproportional hohem Bildungsabschluss. Da werde ich sehr davor warnen, dieses jetzt aus Ihrer Studie zu folgern. Und ich vermute eher, dass Sie aus dieser Subpopulation relativ viele Leute haben, weil Sie sich auf Großstädte konzentriert haben. Müssen wir nochmal genau nachgucken. Weil auch alle anderen Untersuchungen, die wir über die Wählerschaft haben, auch bei Landtagswahlen in anderen Bundesländern, die zeigen das eigentlich nicht. Die Zahlen vielleicht noch bei mittleren Studien, also Schulabschlüssen, aber nicht bei hohen. Ne? Was ja auch interessant ist, auch die Wertbezogenheit und die Frage nach der Zufriedenheit mit dem politischen System, mit der Demokratie, auch das ist Weise sagen kann, da ist eine neue Wählerschicht da und die scheint auch erhalten zu werden von der Linkspartei. Ja, und das ist halt das Wichtige, wenn man abschätzen will, ob die Linkspartei in die Gefahr rutscht, wieder unter die 5% zu rutschen oder ob sie zu ihrer traditionellen angestammten Wählerschaft in Ostdeutschland, jetzt in Ostdeutschland, aber insbesondere in Westdeutschland, eine neue Schicht von Wählern hinzugewonnen hat, die sie auch halten kann. Und nach allem, was man jetzt weiß, jetzt haben wir 2008, kann sie diese Wähler halten, also ist das einer oder mehr Belegen dafür, dass wir auch weiterhin in Zukunft mit dem 5-Parteien-System rechnen müssen.
Ja, vielen Dank, Herr Niedermeyer. Er hat Krome.
Ja, eine Frage. Es ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, unfair gegenüber dem Design einer solchen empirischen Studie eine weiterreichende Frage zu stellen, aber ich will das trotzdem tun. Wir hatten ja die Situation, dass vor der Wahl in Hessen, und die war ja nur gleichzeitig, nach allen Hochrechnungen immer rauskam, also in Hessen wird die Linke irgendwie mit 7%, 7,8% einlaufen und in Niedersachsen wird es knapp, möglicherweise kommen die gar nicht rein. So, am Ende hatten wir ein umgekehrtes Ergebnis, also in Hessen haben sie mit Hang und Würgen 5,1 und in Niedersachsen über 7. Gibt es aus dem, was Sie untersucht haben, zu der Wählerschaft der Linken in Niedersachsen Hinweise darauf, weshalb das Wahlergebnis so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, weil ja also diese soziostrukturellen Faktoren und der riesengroße ländliche Raum und all die konservativen Bäuerlein, die schon immer CDU gewählt haben und so weiter und so fort, haben alle gesagt, das geht gar nicht mit der Linken und jetzt haben wir da also über 7%. Also haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb das niedersächsische Wahlergebnis so ist, wie es ist?
Also ich vermute, dass die Linkspartei in Hessen relativ schlecht abgeschnitten hat, aus zwei Gründen. Zum einen wegen der Polarisierung im Wahlkampf zwischen Roland Koch und Andrea Ypsilanti. Und zum anderen, weil der SPD eine realistische Chance auf eine Regierungsübernahme zugestanden wurde. Und das könnte also für die Linkspartei auch diesmal zum Problem werden, in Hessen die 5% zu schaffen. Sofern die SPD sich da berappelt.
Also mein Vorschlag zum Verfahren, erstmal vielen Dank für die Antwort, aber können wir Hessen vielleicht dann also diskutieren, die Fragen, die jetzt zu Hessen sind, nochmal ein Stück zurückschieben, weil mir wäre es recht, wenn wir nach dem Beitrag dann von Professor Schröder die Frage zu Hessen dann nochmal aufwerfen. Das macht, glaube ich, Sinn.
Vielleicht kann ich noch zu dem etwas sagen, was Herr Niedermeyer gesagt hatte. Also es gibt eine Umfrage von Infratest DIMAP, die weist also auch aus, dass die Wähler der Linkspartei im Hinblick auf Bildungsabschlüsse zumindest nicht unterhalb dem Durchschnitt liegen. Niedersachsenweit bei der Landtagswahl 2008. Und dass wir jetzt zu einem etwas überdurchschnittlichen Bildungsabschluss im Durchschnitt bei den Linksparteiwählern kommen, ist vielleicht wirklich der Erhebungsmethode geschuldet, dadurch, dass Oldenburg halt eine Universitätsstadt ist, wo es viele Leute gibt.
Möglich, ja. Also wir haben das natürlich auch bedacht mit den Studenten, aber generell waren es wenig Studenten, die überhaupt an unserer Umfrage teilgenommen haben. Also natürlich spielt es mit rein. Wir hatten in Oldenburg auch die Hälfte der Wahllokale und in Delmenhorst und Wilhelmshaven nur 2. Aber generell waren es nur, also Studenten waren nur sehr gering vertreten, die überhaupt ihre Stimme abgegeben haben.
Vielen Dank. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich habe noch 3 auf der Frageliste bzw. Rednerliste. Meinhard Molchow-Meker, Professor Schröder und Professor Kleinert. Ich würde darum bitten, dass Sie Ihre Fragen stellen und Sie vielleicht anschließend dann auf die Fragen eingehen. Meinhard.
Ich habe keine Frage, sondern nur noch mal zu dieser Frage mit dem Bildungsniveau. Also mir fällt auch auf, dass bei den IFA-Tests, also die Nachbarbefragung der sämtlicher westdeutscher Landtagswahlen, die wir 2007, 2008 hatten, überall das sozusagen, also es wäre immer um 5% sozusagen, der Anteil derjenigen mit hohem, also höchsten sozusagen abgefragten Bildung, immer etwas höher, als die Leute einmal 6 oder so. Ja? Also Hamburg, Hessen, Niedersachsen, sogar Bayern, das wundert sich, fällt dann teilweise auch bei den Linkspartei intern zumindest den mir bekannten Ergebnissen ja komischerweise raus in der Analyse. Auch die FES-Studie von Neugebauer sagt, dass dieser große, hohe Anteil der sogenannten kritischen Bildungseliten, der da sozusagen 80% der sozusagen der Linkspartei wieder 2005 ausmacht. Da würde es auch dafür sprechen. Und auch wenn man die DEW-Studie von Krohn und Sittler sieht, die jetzt jüngst erschienen ist, da ist es in der Tat so, dass es einen großen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Dass da in der Tat, das wäre ein Widerspruch zu Ihrer Untersuchung, dass in Westdeutschland in der Tat der Anteil derjenigen Hauptvolksschule 1,9 und im Gegensatz zu denen mit Abitur nach 1,7, also unter, also etwas drunter liegt. Ja, aber alle anderen Kindergarten Schulen sagen es immer anders. Also das ist, weil dieses Studentenproblem ist das eine, also das zweite ist immer, wenn man sagt, also auch zu der Partei intern, es gibt diese große Gruppe von Hartz IV-Milieu, das Problem Hartz IV ist nicht gleich Hartz IV. Da gibt es eben auch den habilitierten Taxifahrer zur Not, es gibt andere, die eben wirklich klassisch sozusagen ins soziale Milieu sind.
Mhm. Dankeschön, Professor Schröder.
Ja, ich kann nochmal ansetzen bei den hochinteressanten Zahlen, die Sie da selbst komponiert haben. Sie sprechen von Modernisierungsverlierer. Man könnte ja eine andere Polarität noch heranziehen. Also Staat und Markt auf der einen Seite, libertär und autoritär auf der anderen Seite. Was können Sie zu diesem Spannungsbogen libertär-autoritär sagen hinsichtlich der Wählerneigung in Richtung Linkspartei?
Professor Kleinert?
Ich wollte ursprünglich eine Bemerkung zu Hessen machen, aber die stelle ich jetzt mal zurück. Das schränkt mich auf zwei Nachfragen, beziehungsweise eine Nachfrage und eine Anmerkung, die auch eine Nachfrage ist. Die erste Nachfrage setzt auch an bei den Modernisierungsverlierern. Entweder ich habe nicht gut genug aufgepasst, weil das ist ja eine Sache von zentraler Bedeutung. Entweder ich habe nicht gut genug aufgepasst oder da ist noch was erklärungsbedürftig. Ich würde wirklich gerne noch etwas genauer wissen, wie Sie sozusagen diese Größenordnung ermittelt haben. Also mich hat es stutzig gemacht, dass die Grünen da relativ stark auftauchen. Es scheint mir auch vom Augenschein her erstmal unwahrscheinlich, während die Union zum Beispiel nur einen sehr niedrigen Anteil von Modernisierungsverlierern haben soll. Das ist ja bekanntermaßen eine Volkspartei, das ist hier nun mal. Also mich würde genauer interessieren, wie Sie dazu kommen. Wer Modernisierungsverlierer war bei Ihnen und wer nicht. So, die zweite Bemerkung, die ich machen möchte, scheint der Anteil der überzeugten Anhänger oder der potenziellen Stande, die Sie da ausgemacht haben, geradezu unwahrscheinlich hoch. Ich will auch sagen, warum nicht nur aus sozusagen dem Augenschein, den man hat, und der spezifischen Konstellation, wenn ich das mal vergleiche mit den Daten, die wir haben aus den 80er Jahren, aus der Entstehungszeit der Grünen, da hatten wir Raten von vielleicht hochkommt, 30-40% von denen man sagen konnte, es handelt sich um Stammwähler nach 1-2-3 Mal. Wir haben ja bis heute einen sehr hohen Anteil, wenn ich meine, von Leuten, die nach Konstellation schwanken zwischen sozialdemokratischer und grüner Stimmabgabe. Erst wieder in Hessen in der Konstellation, ich prophezeie, das werden sie in der umgekehrten Richtung am 18. Januar dort wieder erleben, dass sie sozusagen viele, die für die SPD gewählt haben, letztlich dann ja nicht mal die Grünen wählen werden. Vor diesem Hintergrund erscheint mir das im Allgemeinen unglaublich, dass sozusagen aus dem Stand 36% überzeugte Linksparteianhänger ermittelt haben und 40% von Leuten, wo sie jetzt schon sagen, wahrscheinlich können sie halt erscheinen, angesichts des volatilen Wählers von heute, der ja auch vor der Linkspartei sozusagen dieser Volatilität nicht Halt machen wird, erscheint mir das, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, zumindest erklärungsbedürftig.
Was mit der Relation zu den anderen Parteien, dann wird es deutlicher. Die Relation zu den anderen Parteien. Ja, gut, also dann würde ich bitten, Sie antworten.
Ja, vielleicht darf ich gleich auf das eingehen, was Sie ganz zum Schluss gesagt haben. Und natürlich ist diese Typologisierung nur eine Vorstellung davon, also nur ein Ansatz, wie man es denn, wie man diese Wähler einordnen kann. Es ist natürlich völlig klar, dass diese potenziellen Stammwähler, wenn sie jetzt noch einmal die Linkspartei gewählt haben, nicht notwendigerweise das ihr ganzes Leben lang machen werden. Das ist völlig klar. Aber es gibt doch Hinweise darauf, das hat meine Kollegin ja auch schon gesagt, dass die dafür sprechen, dass diese Bezeichnung doch zutreffend ist. Also das sind alles diese potenziellen Stammwähler, die größte Gruppe, das sind alles Wähler, die bei der letzten Wahl entweder die Grünen oder die SPD gewählt haben, also die nicht lagerüberschreitend gewählt haben bei diesem Mal. Das sind alles Wähler, die angegeben haben, bei der nächsten Bundestagswahl auch für die Linkspartei stimmen zu wollen. Und es geht halt darum, einer Beschreibung der Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen. Uns ist klar, dass das natürlich.
Sie haben es schon mal gemacht und Sie würden es nochmal machen.
Nein, also das ist jetzt, glaube ich, missverständlich nochmal. Sie wären überzeugten Anhänger, die bei der Bundestagswahl schon die Linkspartei, also die stark überzeugten Anhänger, die auf die Frage, fühlen Sie sich mit einer Partei verbunden, geantwortet haben, ich fühle mich mit der Linkspartei verbunden und da auch eine starke Verbundenheit ausgedrückt haben. Und dann dementsprechend auch schon bei der Bundestagswahl 2005 für die Linkspartei gestimmt haben. Und ein Großteil von denen hat auch schon bei der Landtagswahl 2003 für die PDS gestimmt. Und dann haben wir die ziemlich überzeugten Anhänger, die auch nochmal 14% ausmachen. Die haben bei der Bundestagswahl auch für die Linkspartei schon gestimmt, stimmten bei der Landtagswahl für die Linkspartei und wollen auch bei der nächsten Bundestagswahl für die Linkspartei stimmen. Das heißt, es sind im Prinzip 3 Wahlen, wo sie angeben, für die Linkspartei zu stimmen. Das ist natürlich problematisch zu sagen, ob die jetzt ewig bei der Linkspartei bleiben, weiß man nicht, natürlich nicht, aber sie hat noch nicht diese lange Geschichte, dass sie jetzt sagen kann, wir können jetzt auf ewig viele Wahlen zurückblicken. Als Vergleich dazu ist nochmal auf diese anderen Parteien hinzuweisen, also auf SPD oder CDU, wo wir auch gefragt haben, wie stark fühlen sie sich mit einer Partei verbunden, und da hatten wir eine Verbundenheit von 50% oder eben über 50% teilweise auch, also es ist schon bedeutend niedriger als bei den Wählern anderer Parteien. Und die potenziellen Stammwähler haben das erste Mal bei der Landtagswahl für die Linkspartei gestimmt, wollen es aber in Zukunft wieder tun und sind uns dadurch einfach aufgefallen, dass sie halt alle aus dem linken Lager kommen. Also da sind keine CDU- oder FDP-Wähler bei, das sind alles Wähler, die eben vorher für die SPD oder für die Grünen gestimmt haben. Und wir sagen ja auch nicht, dass diese 40% ja zwangsläufig bei jeder weiteren Wahl auch für die Linkspartei stimmen, aber wir sagen, dass ein Potenzial vorhanden. Und wenn die Linkspartei halt sich programmatisch ausrichtet, das Personal richtig aufstellt, dass dann diese Wähler oder aus dieser Gruppe Leute halt wieder gewonnen werden können als Wähler für die Linkspartei. Nicht zwangsläufig, aber es ist einfach Potenzial vorhanden.
Gut, ich denke, das lassen wir jetzt so stehen. Lesen es nochmal nach. Also wir würden sowieso die Beiträge, die hier sind, dokumentieren und nach einer geeigneten Form der Publikation suchen. Anfang 2009 würden wir gerne ein kleines Bändchen mit den Beiträgen herausgeben. Und dieser Beitrag ist ja, wie gesagt, schon vorhanden in der Zeitschrift für Parlamentsfragen. Das war, glaube ich, die Nummer 2 2008. Und wir können die Diskussion dann an späterer Stelle ja weiterführen. Und vielen Dank erstmal heute für den Beitrag. Und ich bin gespannt, was die nächsten Untersuchungen dann hervorbringen. Ja, vielen Dank.